Hallo und herzlich willkommen zum WTR, zur Opening Bell Nummer irgendwas, ich glaube 21. Auf jeden Fall geht es um NXT TakeOver Nummer 2, das ja am Donnerstag stattgefunden hat, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ob ihr vielleicht sogar live da seid. Wie ihr merkt, ich bin nicht der Matze, denn der hat sich gedacht, er möchte mal wieder die netten Krankenschwestern im Krankenhaus besuchen gehen. Und die haben sich gedacht, auch den Schnucki lassen wir nicht wieder gehen. Daher fällt er leider aus. Marcel fällt leider auch aus, denn er hat was Dummes gemacht. Er hat nämlich aufgeräumt und dabei sein Headset demoliert. Aber wir haben Ersatz gefunden, beziehungsweise der Ersatz hat uns gefunden. Gott sei Dank. Und wir haben heute den lang verschollenen TNA-Experten Frankie hier.
Ja, danke schön. Ich freue mich, nach etwas längerer Abstinenz wieder an einem Podcast beim WTR teilnehmen zu können. Dankeschön.
Ja. Frankie, ist es super, dass du da bist. Wie du schon im Vorgespräch kurz erwähnt hast, du hast von NXT jetzt nicht ganz so viel mitgekriegt in letzter Zeit.
Nee.
Gut.
Hatte zu viel die Ohren und habe jetzt NXT nicht unbedingt verfolgt.
Ja, mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, du tippst am Ende nicht richtig, also zumindest nicht mehr richtig als ich, dann bin ich zufrieden. Ja, und wir machen das natürlich nicht zu zweit, denn Tippspiele sollten mindestens mit 3 Mann sein. Daher ist auch der Uli noch hier. Hallo Uli.
Guten Abend.
Du hast nämlich mal an NXT ein bisschen verfolgt mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also die Ergebnisse habe ich alle gelesen seit Anfang des Jahres, die Shows nicht alle gesehen, was auch etwas mit meinem Zeitpegel zu tun hat, aber also ich weiß schon, was los ist, ich weiß, wer die Leute sind, ich weiß, welche Fäden laufen, das heißt, ja, völlig unvorbereitet komme ich nicht hierher.
Sehr gut, und das...
Aber ihr könnt mir ja ein bisschen helfen, ihr seid ein bisschen vorbereiteter als ihr. Ihr könnt mir ja zum Beispiel, bevor ich tippe, könnt ihr mir ein bisschen was über die Fäden erzählen.
Ja, das da wäre ich sowieso für, allein weil wir das ja, also wir machen ja im Moment, oder ihr besser gesagt, ich bin hier nur Gast, machen im Moment ja kein regelmäßiges Chakra, das heißt, da gibt es ja eh einiges aufzuholen in der Richtung.
Okay. Ja, also die, so kurz was drüber sagen werden wir auf jeden Fall, denn der ein oder andere Hörer von uns wird jetzt vielleicht mal reinschnuppern, auch bei NXT, beim, naja, Pay-Per-View ist es ja nicht zweistündiges Special live und wird vielleicht auch nicht viel gesehen haben, da sollte man kurz die Leute vielleicht mal so ein bisschen vorstellen auch. Jetzt wollte der Matze eigentlich noch seine Tipps schicken. Und ich hoffe, das macht er auch. Ich schreibe mal kurz, dass er mal seine Tipps rüberschicken soll. Ansonsten fangen wir schon an zu tippen und wenn die denn da sind, können wir die Nummer noch vorlesen.
Wir tippen einfach durch. Der Matze schickt uns in der Zwischenzeit seine Tipps und dann nehmen wir die nachher einfach noch mit rein.
Genau, so machen wir das. Und weil es heute halt ihr jetzt mal mit mir als Moderator auskommen müsst, gibt es sogar noch ein kleines Schmankerl. Am Ende der Sendung werde ich nochmal ein kurzes Review, beziehungsweise eigentlich nur eine kurze Zusammenfassung von Ring of Honor All-Star Extravaganza. Schweres Englisch, gerade für mich. Gibt es denn auch noch als kleines Bonus-Kapitel. Sozusagen. Gut.
Ja, da hat sich was getan am Wochenende, ne?
Oh ja, da gab es einiges.
Ja.
Aber wie gesagt, das machen wir ganz am Ende, dass für Leute, die das vielleicht noch sehen wollen, dass da keiner gespoilert wird. Denn manchmal kann ich mich dann nicht zurückhalten, selbst wenn ich nicht über Matchausgänge reden will, rutscht mir dann doch was raus.
Doch, über den einen Matchausgang müssen wir reden, weil nämlich den vom wichtigsten Match eigentlich, weil der ja zumindest nach allem, was man hört, auch nicht so ganz ohne Hintergründe kam.
Genau, das ist nämlich auch das, was ich meine. Aber da möchte ich keinen spoilern und deshalb machen wir das am Ende.
Okay.
Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Match an, was vielleicht am unbedeutendsten ist.
Und Mojo Rawley gegen Bull Dempsey.
Genau, davon rede ich. Ja, Bull Dempsey, für die Leute, die ihn jetzt nicht kennen, sieht im Gesicht sehr aus wie Adam Cole, falls jemand Adam Cole kennt, aber mit dem Körper eher von Kevin Steen. So möchte ich es jetzt vergleichen. Oder einem etwas geschrumpften King Kong Bundy. Mit übrigens demselben Outfit, also auch so einem schönen altmodischen Wrestling-Teil, was dann halt bei der die Form gut zur Geltung bringt, wie schon bei King Kong Bundy, möchte man sagen. Ja, und Mojo Rawley, wer ihn vielleicht schon mal gesehen hat, das ist der Typ, der zum Ring rennt, kurz in den Ring rennt, dann wieder rausrennt und um den Ring rennt, um dann wieder in den Ring zu rennen, seinen Gegner abzufertigen und dann wieder um den Ring rumzurennen und rauszurennen. Also mehr oder weniger. Ja. Uli, möchtest du kurz mal sagen, wie es zu dem Match kam?
Das kam so, da müssen wir im Grunde genommen, oder gehen wir auch noch drauf ein, es ist ja so, dass es eigentlich, dass es an einem Punkt in NXT keine würdigen Herausforderer jetzt mehr für den Tag Team Titles gab, weil eben die Ascension durch alles durchgesquasht hatte, was da sich bewegte. Deshalb hat der General Manager, das müsste JBL gewesen sein, ein Tag Team Tournament festgesetzt in mehreren Runden, was aus festen, aber auch zusammengebauten Teams bestand. Und es war eben so, dass in der ersten Runde Mojo Rawley und Bo Dempsey eben zusammen geteamt haben und das Ganze dann damit geendet hat, dass Bo sich im Grunde genommen, also dass er gegen Mojo geturnt ist. Richtig?
Ja, ich glaube, gegen die Ward Villains haben die beiden verloren.
Das klingt richtig.
In der ersten Runde, ja. Und die beiden waren halt, wie gesagt, wirklich so komplett zusammengewürfelt. Ob es JBL noch war, weiß ich jetzt gar nicht, weil der war ja eine ganze Weile jetzt nicht mehr zu sehen. Wurde denn eigentlich, wenn Entscheidung kam, kam die häufiger von Triple H, bevor jetzt das, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, der neue General Manager von NXT vorgestellt wurde, William Regal.
William Regal, ja.
Was ich allerdings schade fand, denn ich höre ihn auch gerne am Kommentatorenpult, aber gut, das ist
vielleicht eine Sache. Ja, das stimmt. Allerdings, vielleicht macht er ja trotzdem auch am Kommentatorenpult öfters mal Stops. Wie es ja bei Ring of Honor auch der Matchmaker Nigel McGuinness öfters macht. Warum nicht? Hauptsache, er ist weiterhin unter Vertrag und man sieht ihn regelmäßig. Dann bin ich alles gesagt erstmal zufrieden.
Ja.
Ja. Fangen wir mal mit Matzes Tipps an, den er uns hier mal schon mal geschickt hat. Er tippt auf Bull Dempsey, den man, der als Finisher einen, ja, eigentlich nur einen einfachen Slam hat, wobei er sich dabei selber hinsetzt mit.
Ah.
Also ein Body Slam, wirklich ganz normaler Body Slam, aber so ein bisschen seitlich, so dass er sich gleichzeitig auch noch mitfallen lassen kann. Ist jetzt nicht wirklich spektakulär, aber meistens reicht es für die Gegner, beziehungsweise bis jetzt hat es immer für die Gegner gereicht. Frankie, du hast ja nur von den beiden mehr oder weniger gar nichts gesehen.
Doch, Mojo Rawley kenne ich. Den habe ich wieder auf. Der hat bei allen Pay-Per-Views von NXT teilgenommen bis jetzt, ne?
Ich glaube.
Ja, aber es waren nur Squashes und deshalb erinnern wir uns auch nicht mehr da wirklich dran, weil es halt keine wichtigen Matches waren.
Das war immer nur ganz kurz, richtig. Beim ersten hat er gewonnen und beim zweiten wurde er gesquashed von Rusev, ne?
Da war es, glaube ich, nicht mal ein Match, sondern nur ein Segment, aber da wurde.
So ein Segment war das, ne?
Ja.
Ja, also ich sehe mir hier gerade dieses von Bull Dempsey das Profil in der Genickbruchdatenbank an. Ich sehe das Foto von ihm. Ja, das scheint wirklich eine ziemliche Hommage an King Kong Bundy zu sein. Und wenn ich höre, was er für ein Finisher hat, auch generell eine Hommage an die Old School, ja, also Retro im Wrestling. Ist er länger dabei als Mojo Rawley oder ist Mojo Rawley länger dabei?
Mojo ist länger dabei.
Mojo ist länger dabei. Dann denke ich, dann dient dieses Match dazu, auch Bull Dempsey noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Und deswegen lautet mein Tipp da Bull Dempsey. Viel kann ich sonst dazu nicht sagen, weil ich den Dempsey nicht kenne.
Ja. Gibt ein kleines Problem. Ich bin gerade aus der Leitung geflogen.
Achso. Hat man nicht gemerkt.
Ja, das habe auch nur ich gemerkt, was blöd ist, da ich die Aufnahme habe.
Läuft die noch?
Jetzt, bei mir nicht mehr. Aber ich nehme ja auch nur das Backup auf. Und währenddessen können wir ja kurz über das reden, was wohl auch noch neben den Matches stattfinden wird. nämlich der offiziellen ja, Einführung, Begrüßung von Kenta Kobashi, der ja vor kurzem unter Vertrag genommen wurde. Ich glaube sogar, war,
Jan,
ja.
das ist nicht Kobashi. Dieser
Das
Mann
ist der
heißt
andere
nur
Kenta.
Kenta. Der heißt nur Kenta. Der hat nichts mit Kenta Kobashi zu tun. Ja,
Das sind unterschiedliche Leute.
das sind zwei
Ja,
Verschiedene.
okay.
Kenta Kobashi ist eine Legende, ist auch schon ein etwas älterer Herr und das ist ein legendärer Pro-Wrestler. Ja, den ich echt geil finde. Entschuldigung, dass ich da einlenken muss. Ja.
Nein, kein Problem. Das ist halt scheiße bei den Japanern, wenn die alle den gleichen Namen haben. Da
Guck
habe ich
dir
immer so
Fotos an,
meine.
dann siehst du den Unterschied. Der eine ist halt echt eher so, hat halt echt den Körperbau, sag ich jetzt mal, eines White Barrett und der andere vielleicht den von Tyson Kidd. Das ist okay, vielleicht etwas übertrieben, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, wobei Kenta schon, ich habe den, also der jetzt bei NXT debütieren wird, ich freue mich riesig auf das Debüt von dem. Hat ein paar sehr heftige Finishing Moves.
Die Frage ist nur, ob er die auch zeigen darf.
Ja,
Naja, schauen wir mal.
er hat den Go-to-Sleep erfunden, den wird er bestimmt nicht zeigen dürfen.
Ja, das.
Doch, das wird dann der Japanese Dragon Knee Strike Dingensbummens irgendwie so und
Ich denke mal,
modifiziert die leicht und ja.
da werden die CM Punk-Chants losgehen, das will die WWE nicht. Ich denke mal, den darf man momentan noch nicht zeigen, bis die CM Punk-Welle so ein bisschen abgeebbt ist.
Ja, wobei Cesaro musste sich ja auch einen neuen Finisher eigentlich für die WWE ausdenken und das hat ja auch gut funktioniert. Also.
Glaube ich auch, dass Kenta denkt sich einfach was Neues aus.
Ja, das
Er hat
ist.
übrigens einen schweinegeilen Shining Wizard. Also dieses Running.
Ja, schon klar. So lange ist es noch nicht her, dass John Morrison die WWE verlassen hat,
Ja,
dass man nicht mehr wirklich
richtig.
wie ein Shining Wizard aussieht.
Ja, und der von Kenta war echt heftig. Also da freue ich mich drauf, das Ding auch wieder zu sehen. Und dann vor allen Dingen auch vor großem Publikum auch mal zu sehen.
Ja, das stimmt. Kenta, wo war Kenta angestellt, bevor er jetzt hier gekommen ist? Wrestle One?
Noah. Pro
Noah,
Wrestling
ja.
Noah.
Also, aber nicht bei AJPW oder
Mal.
NJPW. Ja, aber nicht regelmäßig. Also,
Nee, nicht
ich habe
regelmäßig.
jetzt nicht so wie Shinsuke Nakamura oder so. Das
Nee, der ist
heißt,
ein festes
ja.
Noah-Mitglied gewesen, ja.
Genau, das heißt, also, das ist jetzt wirklich halt das sozusagen der größte Auftritt eigentlich, den er bisher haben wird, wenn er denn jemals zur WWE kommt, also richtig zur WWE.
Also die Vorschusslorbeeren schießen ja schon voraus. Ich denke mal, da wird schon mitgebracht. Also,
Ich finde es aber toll, dass sie ihn so präsentieren, denn zum Beispiel, wenn man jetzt an so Leute wie Daniel Bryan oder Cesaro denkt, die ja eigentlich wirklich komplett, denen man ja quasi ihre komplette Vergangenheit genommen hat. Ich bin dann auch sehr, vor dem Rahmen bin ich auch sehr gespannt, was man mit Prince DeWitt anstellen wird.
also aktuelle News sind ja eigentlich immer, dass er unter seinem bürgerlichen Namen sozusagen auftreten soll. Also Fergal David. Okay, ich gucke jetzt nämlich, habe jetzt mal kurz aufs Profil von Kenta geguckt. 1,74 ist natürlich nicht sehr groß. Aber Kenta ist auch unter dem Namen Kenta Kobayashi aufgetreten. Daher,
Kobayashi.
ja, deshalb war ich etwas verwirrt, weil ich das
Aha.
irgendwo gelesen hatte. Naja, und so ein B kann man ja mal übersehen. Oder so ein O. Ja, egal. 1,74, naja gut, ich glaube, Daniel Bryan ist noch ein Stück kleiner. 33. Ist zwar jetzt auch nicht mehr jung, aber dafür kommt halt drauf an, wenn er sich schnell genug an den WWE, an die WWE-Vorgaben, sag ich mal, was Stil und Auftreten angeht, einstellen kann, hat er ja noch ein paar Jahre, sag ich mal, vor sich. Auch wenn natürlich der japanische Stil immer relativ hart ist und teilweise auch körperlich nicht ganz unbeschadet die Leute da so hervorgehen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem nächsten Match weiter.
Wollen wir nicht erstmal den Tipp, wollen wir erstmal die Tipps komplettieren für das
Ja, das sollten wir
das
vielleicht
auch noch.
machen.
Richtig, der Uli will auch noch tippen.
Ja, und ich
Und
hatte
der
auch
Jan hat ja
noch.
auch noch nicht, oder?
Ja,
Wir
man
haben ja eigentlich
merkt.
nur, dass die Zeit überbrückt, bis das Backup wieder läuft von ihm. Tut es das eigentlich?
Ja, das Backup läuft
Gut.
wieder.
Okay, alles klar.
Gut, Frankie, sag noch mal kurz deinen Tipp, damit ich das hier auch offiziell
Ich habe
eintragen
auf
kann.
Bull Dempsey getippt, weil neu und aufbauen und bla.
Okay. Damit also denselben Tipp wie Matze. Ich glaube, dass die auch dasselbe, ich gehe jetzt auch mal von Bull aus, Begründung. Eigentlich, Mojo hat das ein oder andere Match in letzter Zeit auch mal verloren. Eine Niederlage mehr macht jetzt auch den Kohl nicht fett bei ihm. Und ich glaube, Bull müsste noch ungeschlagen sein. Also zumindest in Singles Matches. Von
Hat
daher,
er
also
überhaupt?
zumindest
Sens hat
seitdem
er,
er.
glaube ich.
Es kann sein, dass er schon, dass er mehr als ein Match hatte. Zumindest seitdem er jetzt, sag ich mal, offiziell als Bull Dempsey mit dem Gimmick jetzt da ist. Vorher kann er durchaus schon mal aufgetreten sein. Aber das zählt ja in dem Zweifel bei der WWE auch nicht. Von daher, gut, dann haben wir jetzt dreimal Bull und Uli tippt auf.
Bull Dempsey aus genau denselben Gründen, was alles schon gesagt wurde. Ich meine, wir hatten es mal im Chat gesagt, deshalb ging es natürlich nie bei den Eltern, aber den Mojo Rawley Charakter als solchen mache ich ja überhaupt nicht.
Nicht.
Er hat quasi alles, was wir an John Cena nicht mögen, ohne die vielleicht positiven Seiten, die John Cena noch haben könnte. Okay, das ist etwas hart, aber ja, es ist halt so. Und insofern, Bull Dempsey ist neu. Bull Dempsey kenne ich jetzt noch fast gar nicht. Wie gesagt, ich kann mich an einen Singles-Match von ihm erinnern. Insofern ist also ein Sieg brächte hier Mojo nichts, es sei denn, man will ihn irgendwie Heel-Turnen oder irgendwie sowas machen, aber das sehe ich halt nicht. Insofern würde ich sagen, Bull. Ja.
Gut. Ja, dann haben wir alle auf Bull getippt. Das heißt, für die Auswertung war das relativ einfach. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Haare gegen Haare Match. Enzo Amore, dem zumindest vom Bart schon ein paar Haare entfernt wurden durch die beiden Franzosen, wird es mit Sylvester Lefort zu tun haben. Wo, wenn er verlieren sollte, man echt viel Arbeit hat, denn das, was er am ganzen auf dem Kopf an Haaren hat, das hatte Elber zu seiner besten Zeit nicht. Also nicht nur auf dem Kopf, sondern überall. Ja, da ist ein Friseur etwas länger mit beschäftigt. Ja, das Match eigentlich Sylvester Lefort und Enzo Amore, beziehungsweise Colin Cassidy. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es ist, aber bestimmt schon ein Jahr eigentlich seit Anfang an, seitdem die drei Männer aufgetaucht sind bei NXT, die ganze Zeit irgendwo miteinander am Fäden. Enzo Amore jetzt seit auch so ein paar Wochen wieder da, nachdem er sich das Bein gebrochen hatte, waren auch mit Colin Cassidy zusammen im Tag Team Turnier, wurden dann aber besiegt. Und hinterher auch noch angegriffen von LeFou und Marcus Louis. Und Enzo Amore hat ein bisschen Bart verloren dabei. Aber jetzt soll einer von beiden alle Haare verlieren. Wen möchte denn der Uli als Glatzkopf sehen?
Also, wen ich als Glatzkopf sehen möchte, ist Enzo Amore, weil Sylvester Lefort auch so wie er aussieht, ist einfach herrlich. Und habt ihr das mitgekriegt, wie die beiden, also, was ist der Name von Sylvester Leforts Tag-Team? Marcus Louis, richtig?
Genau.
Ja, wie sie dabei im Backstage-Bereich drüber diskutiert haben, wessen Haare denn jetzt überhaupt aufs Spiel gesetzt werden. Also auf Französisch halt. Auf jeden Fall, wie gesagt, doch. Und insofern denke ich, dass sie auch. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie diesen Charakter halt auch wirklich Sylvester Lefort pushen wollen, weil er halt auch wirklich, also wie ich es sehe, abgesehen von Lana und Paul Heyman, so ziemlich der einzige Manager ist, den sie im Moment so ein bisschen aufbauen zumindest. Weil er ja, also er hat ja schon gemanagt und ich denke, er wird auch in Zukunft noch mal managen. Und ich denke schon, also da ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial da. Vielleicht gibt es da ja auch noch eine Serie sozusagen von Hair-Matches, sag ich mal, dass vielleicht noch auch Colin Cassidy, der ja diese richtig langen Haare hat, und vielleicht auch Marcus Louis noch kahl werden, dann sukzessive. Aber also ich denke schon, dass wenn einer seine Haare behält, dann eben der Franzose.
Ja, gut, er hat ja auch mehr davon, von daher.
Ja, und was wir auch mal überlegen müssen, ist, wie lange ist es jetzt her, jetzt das WLC-Match, was glaube ich mal ausgenommen, dass wir zuletzt ein Hair vs. Hair Match in der WWE gesehen haben, beziehungsweise in NXT. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist CM Punk gegen Big Show, nee, oder nee, gegen Rey Mysterio, und das war 2019, sowas. Insofern, also ich finde es schon gut, und dass sie halt auch das machen, ist was Besonderes. Da konnte man dann auch sagen, sieht man in gewisser Weise den, vielleicht zumindest den Einfluss von Dusty Rhodes vor oder hinter den Kulissen. Denn da ist ja Booker-Fall für diejenigen, die das nicht wissen sollten.
Okay.
Ja, zumindestens, wie sagt man, vieles erfährt man ja hinter den Kulissen immer nicht so, aber zumindestens gab es nirgendwo die Meldung, dass es nicht mehr ist, von daher gehen wir mal aus, dass es noch ist. Also sagst du, dass Silvester Lefort gewinnt, Matze tippt auf Enzo Amore und damit haben wir hier schon mal endlich mal einen unterschiedlichen Tipp. Ich muss sagen, bin mir da nicht so wirklich sicher, für wen ich tippen soll. Aber am Ende muss ich sagen, gehe ich jetzt einfach davon, bei wem kann ich es mir am ehesten vorstellen, dass er mit einer Glatze rumläuft und das ist im Endeffekt Enzo Amore. Weil bis Silvester Lefort seinen Pferdeschwanz wieder zusammengewachsen hat lassen, da vergehen ja Jahre. Und Enzo Amore hat eh schon den halben Kopf ohne Haare und nur seinen Afro, sag ich mal. Das ist relativ schnell wieder nachgewachsen. Und daher würde ich hier jetzt auch auf Silvester Lefort tippen. Fehlt noch der Frankie.
Ja, also das sind jetzt zwei Herren, die ich persönlich noch nie bei NXT gesehen habe. Von wem ich jetzt allerdings in den Social Medias wesentlich mehr mitbekomme, ist Enzo Amore.
Okay. Möchtest du
Ja.
denn auch auf Enzo tippen?
Ich möchte auch, nein, ich möchte auf Sylvester Lefort tippen, weil was ich in den Social Medias von Enzo Amore mitgekriegt habe, ist das ein jemand, der sowieso andauernd sehr viel mit seinen Haaren macht und wahrscheinlich jede Woche eine neue Frisur hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, der könnte es eher verkraften, wenn man ihm eine Glatze rasiert.
Ja, gehe ich auch
Also,
davon
ja,
aus.
also, ja, denke.
Ja, gut.
Also, ja, jetzt mal jetzt wirklich mal so, also glaubt ihr wirklich, dass ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer dazu zwingt, lass dir die Glatze rasieren, sonst fliegst du?
Ich glaub's jetzt persönlich nicht.
Ja, ich glaube auch, der Wrestler hat schon sein Einverständnis dazu, oder war vielleicht sogar die Idee des Wrestlers.
Wahrscheinlich, ja.
Also
Oder
sagen wir es mal
zumindest
so,
das Einverständnis.
ich überlege jetzt gerade, war es bei damals Frankie Kazarian, als er in der WWE war, da
Ja, das
sollte
war
er ja
Frankie
auch.
Kazarian, deshalb ist er gefeuert worden.
Ja,
Und sowas
beziehungsweise es.
ähnliches haben sie dann auch nochmal gemacht mit, oh Gott, wie heißt er denn? Ach Mist, verdammt, war der Oberheel bei OVW, ist dann war später auch im Kabinett, ist dann zur WWE gekommen und sie haben gesagt, guck mal, wie du mit, ich guck's nochmal, ich muss nochmal kurz recherchieren, aber wir gucken mal, wie du mit Glatze aussiehst. Und er kam halt kahl zu Jim Cornette zurück, der war nicht so begeistert davon.
Ja, wer die Geschichte nicht kennt, Frankie Kazarian hatte, ich glaube, sogar relativ lange Haare, sollte
Ah,
sich ihn
ja.
zumindest kurz schneiden. Oder halt, beziehungsweise, ich glaube, nur kurz zumindest. Und hatten gesagt, mach doch nicht, und ist deshalb dann im Endeffekt gegangen. Als er dann zu TNA zurückkehrte, hat er kurze Zeit später oder direkt als er zurückgekehrt ist, kurze Haare. Und die meisten haben sich gedacht, what the fuck? Aber gut, das
Nein,
ist.
aber der hat recht. Ja, wenn, dann entscheide ich selber, ob ich mir die Haare kurz schneiden lasse und nicht irgendein Fuzzi, der über mir steht oder meint, über mir zu stehen. Sehe ich so.
Ja, aber
Und
da.
bei so einem Enzo Amore, den schätze ich so ein, ja, mach mal. Dass er gesagt,
Ja.
ja, gut, ja, säbelt mir die Haare ab.
Denke ich auch.
Aber ich glaube, das Match wird irgendwie unclean ausgehen. Ja, und irgendwie wird es, ich glaube, irgendwie werden keine Haare fallen nach diesem Match. Irgendwas wird da noch passieren.
Davon kann man auf jeden Fall ausgehen, dass Marcus Louis zumindest dann auch eingreifen wird. Der OVW-Wrestler, über den ich übrigens gerade von geredet habe, nur um das nochmal nachzureichen, war Doug Basham, wer sich noch an den erinnert.
Doug Basham, die Basham Brothers.
Ja,
Sind die
genau.
hier
Die
teilweise
kleine
mit
Brüder
Glatzen
waren, ja.
rumgelaufen? Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Die haben ja auch. Waren eigentlich zwei gute Typen, fand ich,
Ja.
aber. Gut. Dann haben wir drei alle auf Le Fort getippt. Matze macht den Außenseiter-Tipp auf Enzo Amore. Und wir kommen zum ersten der drei Titelmatches. Und das ist das Damen-Titelmatch Charlotte, die Tochter von Ric Flair, gegen Bailey, die einfach nur alle umarmen möchte.
Ja.
Ich glaube, angefangen hat das relativ kurz nachdem damals sich Sasha Banks und Summer Rae schon zusammengeschlossen hatten und Bailey das erste Mal aufgetreten ist,
ja,
dass Baileys Haarspange von denen geklaut wurde und kaputt gemacht wurde. Naja, und von da an ging, wurde denn die gute, nette Bailey öfters mal von den BFFs angefeindet und gemobbt, möchte man fast sagen. Ja. Denn die haben damals von der Don't Be a Bully, Be a Star-Kampagne nichts mitgekriegt. Und ja, jetzt hat sich das halt vor kurzem dann dahingehend halt hochgeschaukelt, dass nach, ich glaube, die BFFs sind jetzt auch mehr oder weniger auseinander gefallen. Und ja, Bailey hat halt Number One Contender Match gegen Sasha Banks gewonnen und hat jetzt ihren Titelshot. Tja, jetzt ist halt die Frage, nimmt man Charlotte den Titel ab, um sie vielleicht nach oben zu bringen? Zumindest, dass der Titel abgenommen wird, davon geht der gute Matze aus, denn er tippt auf Bailey. Und ich würde mich dem Tipp auch anschließen. Wer unsere Sendung öfters mal hört, weiß, ich bin jetzt kein großer Charlotte Flair-Fan. Aber die Oberen, sag ich mal, in der WWE sind es wohl. Von daher ist zumindest die Berufung ins Hauptroster nicht allzu unwahrscheinlich in relativ baldiger Zukunft. Und ja, damit wäre sie denn auch die zweite Titelträgerin, die nachdem sie die Titel, die sie dann in den Hauptroster kommt, nach Paige, ist halt nur die Frage, ob sie den Titel dann noch hat oder nicht.
Und Emma. Und Emma.
Emma hatte den Titel aber nicht.
Nee, die war aber auch in NXT, nur weil du gerade
sagst, ja,
die zweite noch hoch. Ja.
Nee, ich meinte jetzt die zweite, die den Titel gewonnen hat und dann hoch.
Ah, okay.
Und jetzt ist halt nur die Frage, ich meine, Summer Rae ist ja, wenn man so will, auch bei NXT gewesen. Da haben wir ja sogar noch eine. Ja, also ich tippe jetzt einfach mal rotzfrech als Erste und sage auf, ich tippe auf Bailey. Frankie, kennst du beide?
Ich kenne Charlotte, natürlich. Ich habe den letzten Takeover-Pay-Per-View auch mit reviewed. Ja. Ich fand die am Anfang furchtbar langweilig, wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Dann habe ich sie eine Zeit lang nicht gesehen und dann beim letzten Takeover hatte sie gegen Nettie Neidhart fast das Match des Abends, fand ich, ja. Und ich kann mir Charlotte sehr gut vorstellen, dass also im Hauptroster, das kann gut funktionieren. Ja, ich gebe zu, Vitamin B hat da definitiv mit beigespielt. Ja, also ist das hat damit auch zu tun, dass sie jetzt ins Hauptroster kommen soll. Und nochmal wird die WWE diesen Fehler nicht machen wie mit Paige. Den Champion einfach vorzeitig hochziehen und ich denke mal deswegen wird Bailey wohl den Titel gewinnen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, nein, ich tippe auf Charlotte. Das dauert noch ein paar Wochen, bis Charlotte ins Hauptroster hochkommt und die wird ihn dann vielleicht irgendwann vielleicht bei einer normalen NXT-Sendung wird sie ihren Titel verlieren, aber ich halte die für besser.
Okay, dann haben wir den ersten Charlotte-Tipp.
Ja.
Uli, auch Charlotte?
Schwierig, ganz, ganz schwierig, weil es ist, damit hängt unter anderem auch zusammen die Frage, wie lange AJ Lee noch bei der WWE bleibt, ob sie bei der WWE bleibt. Weil wenn sie jetzt nach diesem Pay-Per-View oder so sagt, das war's jetzt, ich gehe nach Hause zu Herrn Brooks und mach's mal bei dem gemütlich. Aber eigentlich ist es ja so, dass im Moment die Szene um den Divas-Title, die ja eigentlich die einzige richtige Fehde ist, da haben sie ja gerade die beiden Diven-Fäden auch zusammengeführt. Was ich zwar etwas unlogisch fand, aber dann auch wieder nicht. Also ich sehe keinen Grund, im Moment Charlotte nach oben zu ziehen. Sie haben ja gesagt, sie wollen das nicht machen, solange sie nicht mindestens irgendwie 6 Monate oder so einen Plan im Voraus haben, was sie mit den Leuten machen wollen. Insofern denke ich auf jeden Fall, dass Charlotte noch nicht nach oben gehen wird. Die Frage ist aber, ob Bayley jetzt sozusagen nur um den Titel zu gewinnen, den Titel gewinnt, wisst ihr, was ich meine? Und Charlotte ihn dann quasi nächste Woche wieder zurückgewinnt. Das könnte natürlich sein, vor allem, weil, wenn man sich anguckt, was dann noch an Matches kommt, wo ich dann auch durchaus zwei Heelsäge noch sehen könnte, zumindest. Insofern könnte ich mir da schon den Titelwechsel vorstellen. Aber wie gesagt, da ich im Moment nicht sehe, dass Charlotte sofort nach oben geht, würde ich sagen, Bayley behält den Titel und Charlotte fehlt als nächstes gegen, oh Gott, wie heißt sie? Alexa Bliss? Ist das die, vor ein paar Wochen aufgetreten ist, die dieses Lack-Outfit hat? Oder
Genau.
ne, Lack nicht, aber Leder-Outfit hatte, dieses.
Nee,
Also nicht die
Leder-Outfit.
Fee, sondern. Also
Nee,
nicht
die
die Fee, sondern
Charlotte.
die Rockerin, die, wisst ihr, welche ich meine?
Bliss ist die Fee
Ja, nicht die, sondern die
und
andere.
die.
Wo wir gesagt haben, wo man alle gesagt haben, da sieht man, dass die von Sarah Del Rey trainiert worden ist. Weißt du,
Da,
wen ich
wo wir
meine?
gesagt haben, dass sie von Cyril Daray trainiert worden ist, das ist Alexa Bliss, das ist die Fee. Und die andere, das ist Becky Lynch, das ist
Becky
die, die
Lynch,
aus.
genau die.
Die aus Irland
Sorry.
kommt und beim ersten Mal wirklich mit dem irischen Gimmick aufgetreten ist und dann auch wie so ein, oh, wie heißt denn das
Boah,
hier? Lord of the Dance
Leprechaun.
und sowas.
Ja.
Das war
Nee,
ganz furchtbar.
aber mittlerweile hat sie ein besseres Gimmick und da konnte ich halt auch wirklich sehen, dass Charlotte halt noch mit der ein bisschen 1, 2 Monate fehdet, bis vielleicht zum nächsten Pay-Per-View oder bis Charlotte halt ins Hauptraster hochgeht. Insofern würde ich sagen, ich weiß zwar nicht, also ich würde sagen, Charlotte behält ihn hier und falls sie ihn den Titel verliert, wird sie ihn in 1 bis 2 Wochen wieder haben.
Okay, dann haben wir hier ausgeglichen, zweimal Charlotte, zweimal Bayley und kommen damit zum Match Nummer 4, dem Tag Team Titel Match. Die Champions der Ascension, Victor und Connor sind immer noch Champion. Ich weiß mittlerweile nicht mehr wie lange, aber es dürfte wohl bald ein Jahr sein.
Im Februar, also so jetzt müsste es doch ein Jahr. Na, naja.
War es erst Februar? Oh, ich habe
Doch
jetzt
beim ersten
echt.
Takeover waren sie doch die. Oder davor schon? Ich weiß, es ist ja auch egal. Ich
Bei
guck mal
Take,
kurz nach.
also beim ersten
Moment.
Takeover haben sie verteidigt gegen Scotty Too Hotty und Grandmaster Sexy.
Ja.
Ganz,
Nicht so
ganz
cool.
coole Sache.
Moment. Dank des Internets weiß ich es, in 1 bis 2 Minuten redet mal weiter.
Ja, auf jeden Fall treffen die beiden auf Callisto
Ah, hier
und
steht's. In 3 Tagen haben sie ihn ein Jahr schon.
Ui,
Tatsächlich.
ja.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Gut, ja, Sin Cara und Kalisto haben das Number One Contender-Turnier gewonnen. Im Finale haben sie The Ward Villains besiegt, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche.
Yep.
Und es ist ja jetzt Kalistos zweiter Titelshot. Ich überlege jetzt gerade, also beim letzten NXT Pay-Per-View, da hat er ja zusammen mit El Local die beiden herausgefordert, der Ascension. Damals noch sieglos, beziehungsweise erfolglos. In der Zwischenzeit hat er jetzt mit Sin Cara einen neuen Tag Team Partner, mit dem er auch zumindest vom Gefühl her noch besser harmoniert. Matze geht davon aus, dass die beiden Maskierten zumindest per WWE Aussage Mexikaner, möchte ich jetzt mal sagen, die Titel gewinnen. Uli, denkst du auch, dass The Ascension die Titel verliert nach einem guten Jahr? Oder sind die beiden doch nicht die, die es schaffen?
Also, an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich mir eigentlich einen anderen Ausgang des Number One Contender Matches gewünscht hätte, weil ich das Gimmick der Ward Villains wirklich super finde. Ich weiß nicht, ob es auf der großen Bühne funktioniert, aber diese Sache mit dem Schwarz-Weiß und diesem mehr oder weniger Stop-Motion und so, das finde ich einfach herrlich. Es ist und sie leben dieses Gimmick ja auch. Also, sie sagen halt nicht nur, wir sind halt so oldschoolig, sondern sie machen halt auch wirklich diese Sachen, die, wo man halt sagen würde, das sind jetzt echt in Anführungsstrichen Oldschool-Moves, also wirklich viel Grappling und sowas. Und solche Geschichten, aber das nur nebenbei. Ansonsten muss man sagen, dass die Tag-Team-Szene ja auch relativ gut bestückt ist. Also weiter oben. Das heißt, wir haben jetzt die Usos, die wahrscheinlich in eine neue Fehde mit Stardust und Goldust gehen, so wie es aussieht. Wir haben möglicherweise noch, es wundert mich eigentlich, dass die Authority, naja, gut, tun sie jetzt aber vielleicht ja, wenn Roman Reigns erstmal eine Weile außer Gefecht ist, auch, also quasi Kane und Seth, dass die halt gegen die Tag Team Titles gehen, vielleicht auch wirklich. Wir haben noch Slater-Gator, wir haben noch Los Matadores und möglicherweise dann ab in ein, zwei Wochen noch irgendwie so ein Tag-Team wie Kofi Kingston und Big E oder sowas in die Richtung.
Vielleicht kommt ja auch noch der Hase und unser Party
Ja.
Macher mit dazu.
Genau.
Gerade
Ich
nach
hab's.
Raw.
Vergesst nicht Luke Harper und Eric Rowan.
Ja, also wie gesagt, da sind eigentlich so viele Tag-Teams, dass man sagen müsste, vor allem weil die Ascension in gewisser Weise ja auch dem Gimmick der Wyatt Family sehr ähnlich sind. Also halt so zwei, die so ein bisschen mystisch sind, große Typen, die alles platt machen, was ihnen im Weg rumstehen. Würde ich sagen, sie bleiben noch eine Weile unten. Und dazu muss man auch sagen, Kalisto und halt sind Cara Team ja noch nicht lange zusammen. Das heißt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ihre Gürtel wechseln. Also warum? Also ganz ehrlich, ich meine, sie machen ihren Job ja gut. Das Einzige, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass die Ascension halt mal ein paar ernsthaftere, in Anführungsstrichen, Tag-Team-Matches auch bestreiten darf. Denn zumindest seit dem letzten Pay-Per-View-Match haben wir sie doch eigentlich nur in Squashes gesehen, oder?
Ja, also
Ja.
selbst beim Pay-Per-View, das Match gegen Sin Cara, nicht Sin Cara, sondern Kalisto und El Local war ja fast ein Squash-Match. Und
Gegen Too Cool
ich.
war nicht. Das war relativ, da haben die auch, da kamen die auch ein bisschen ins Straucheln.
Ja, aber am Ende auch relativ deutlich. Also man muss sagen, so Gegner, die sie wirklich an den Rande der Niederlage hatten, gab es jetzt zuletzt wirklich nicht viel. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass das Match diesmal hoffentlich länger dauert als beim letzten, bei der letzten NXT-Großveranstaltung, denn da war das Match auch relativ kurz, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber vielleicht mussten sie es da auch schnibbeln, das weißt du nicht.
Ja,
Dass sie
das
dann
kann
gesagt
durchaus
haben,
sein.
ihr hattet eigentlich 10 Minuten gehabt, okay, ihr habt jetzt nur 5. Viel Spaß.
Ja. Das war damals auch einer der Kritikpunkte, die ich hatte, dass mir das ein bisschen zu kurz war. Ja, also ich würde es fast genauso sehen wie Uli, dass im Moment oben im Main Roster der Platz jetzt vielleicht noch nicht so da ist, beziehungsweise man da vielleicht noch ein bisschen wartet, bis, sag ich mal, andere Sachen da gelaufen sind. Vielleicht auch wieder man auch erstmal wieder Ideen haben muss.
Yep.
Und das ist ja bekanntlich das große Problem, wenn Leute hochkommen, dass da die Ideen so ein bisschen fehlen. Und nur damit sie da sind, braucht man es jetzt nicht unbedingt, dass sie
Ich
hochkommen.
sag ja nur. Ja.
Daher würde ich jetzt auch mal auf die Ascension tippen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendjemand von den Leuten, die jetzt, sage ich mal, neu verpflichtet wurde und bald bei NXT einsteigen sollen, dass das erste, denn die werden der Ascension die Titel abnehmen und auch denn das erste Mal sozusagen richtig Probleme machen. Also ich,
Ja.
irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ein Kevin Steen sich entweder direkt mit einem Partner, was glaube ich Matze auch schon mal so ein bisschen, ich glaube, Matze hatte mal den guten Willie Mack so für sich so ein bisschen, ich sag mal, als Tag Team Partner geparkt. Ja, aber wie gesagt, irgendwas, die beiden Mexikaner, Kalisto und Sin Cara sind super, auch als Team zusammen, aber es ist so das Rey Mysterio-Prinzip. Wenn Rey Mysterio gegen jemanden angetreten ist, der deutlich größer, deutlich kräftiger ist, wo ich so denke, selbst wenn Rey Mysterio mit voller Kraft, mit seinem ganzen Körpergewicht dagegen springt, würde derjenige normalerweise stehen bleiben. So ist das hier ungefähr auch. Da habe ich immer
Apropos
so ein bisschen.
dagegen springen, vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch sagen, gute Besserung an Sami Callihan beziehungsweise Solomon Crowe. Habt ihr das mitgekriegt?
Nein.
Ach so,
Bei einer
er
Hausshow,
hatte,
oder?
ja, also oder in einer Hausshow sind es ja eigentlich alles, aber zumindest bei einer nicht getapten Show war es so, dass er eben ein Tag-Team-Match hatte mit einem Partner, ich weiß gar nicht genau wem, es könnte
Ich
wohl Renzo
glaube, es war
gewesen
sogar
sein.
Kalisto.
Ja, das könnte auf jeden Fall gegen nee, das kann aber nicht sein, weil sie gegen die Mexikaner gekämpft haben, meine
Ach
ich.
so. Ich hatte
Auf
nur
jeden
mal gelesen,
Fall.
dass Crow und Kalisto, bei Hausschuss ein Tech-Team waren und das sogar gut angekommen ist.
Okay, auf jeden Fall, wie dem auch sei, er hat auf jeden Fall ein High-Risk-Move, wie sie ja in der WWE halt benannt werden, gemacht. Und das Ganze endete halt damit, dass er sich das Wadenbein gebrochen hat. Au,
Ach,
Schmerz.
Scheiße.
So richtig durch.
Ja, so richtig schön durch. Ich
Labbel,
hab's, als ich es gelesen habe und dazu auch, es gibt dazu Bilder, ich habe sie gesehen, allerdings wusste ich es erst, nachdem ich sie gesehen habe. Und da war es halt schon so, dass ich mir so dachte, ouch. Aber also es soll wohl halt relativ glimpflich abgegangen sein und es soll wohl halt relativ bald wieder zurück sein. Aber das sollte an
Labbel.
dieser Stelle noch erwähnt werden, nur falls ihr euch wundert, was denn aus Sami Callihan geworden ist.
Könnte
Denn er
das
sollte doch neu verpackt werden und das ist er wohl auch.
hier sein? Ich sehe hier gerade ein House-Show, wo Solomon Crowe mit Kalisto zusammen gegen die Ascension gekämpft hat und dieses
Ah.
Match wurde ging aus durch Referee Stop.
Ja, das müsste das gewesen. Also Referee Stop ist auf jeden Fall das, ja.
Ja.
Weil,
30.
genau.
August dann vor, ja, vor 9 Tagen.
Genau.
Ja, das ist natürlich Mist.
Ja.
Also, dass er sich irgendwas getan hatte, hatte ich auch mitgekriegt. Aber ich hatte, also, dass das Bein durch ist, das hatte ich noch nicht gelesen. Beinstand war jetzt irgendwas, halt was am Bein, aber ja, das ist natürlich schlecht. Vor allem da, das einzige Positive, wenn man überhaupt was positiv finden kann, dass es in den Shows nicht so auffällt, da er ja noch nicht aufgetaucht ist. Ansonsten, ja, Mist.
Genau, aber du wolltest gerade noch über den Rey Mysterio-Effekt sprechen.
Ja, eigentlich war ich damit auch fertig.
Sorry.
Ähnlich, also bei Sin Cara geht's noch, aber bei Kalisto habe ich immer das Gefühl, ich meine, er springt ja teilweise wirklich Manöver auch mit, wo viel Wucht hintersteht, weil da noch die ein oder andere Schraube mit bei ist, wo ich es vielleicht noch so ein bisschen mehr, sag ich mal, akzeptieren kann, dass da auch ein Mann, der locker drei Köpfe größer ist und das Dreifache wiegt, möchte ich jetzt fast. Könnte man fast annehmen, zumindest wenn es nach der WWE manchmal geht. Wenn man dem jetzt gegen Brust springt oder sowas, ja, sagen wir es mal so, wenn er es bei mir machen würde, würde ich wahrscheinlich gerade so noch stehen bleiben, aber bei so einem Connor, der nochmal drei Köpfe größer ist, dann vielleicht schon nicht mehr. Und das ist bei Rey Mysterio immer mein Problem gewesen. Also ein Rey Mysterio, der ein Big Show besiegt, ist für mich, ja. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Für eine andere Sendung. Jetzt fehlt noch der Tipp von Frankie, der sich jetzt entscheiden müsste, ob er The Ascension weiterhin als Champion oder doch Sin Cara und Kalisto.
Entschuldigung, ich bin gerade kurz rausgeflogen aus dem Chat. Da bin ich wieder.
Ich wollte auch gerade zu dir überleiten, um deinen Tipp für das Tag-Team-Titel-Match zu erfahren.
Da siehst du mal, wie gut du bist, Jan.
Ja.
Schlau. Also, Kalisto und Sin Cara haben ein Number One Contender Tag Team Turnier gewonnen. Wie viele Teams haben daran teilgenommen?
Acht.
Acht? So, was für einen Sinn sollte es haben, ein Number One Contender Turnier zu starten und Kalisto und Sin Cara alle Matches gewinnen zu lassen, wenn die bei NXT TakeOver 2 nicht Champion werden? Deswegen ist mein Tipp auf jeden Fall Kalisto und Sin Cara. Und ich sage, die Ascension kommt kurz darauf ins Main Roster, weil die WWE, ich weiß nicht, ja, lässt man sie halt anfangs noch ein bisschen einfach so ein paar Jobber oder so ein paar zusammengewürfelte squashen, aber die werden.
Slater-Gelter.
Ja, richtig.
Slater-Gelter.
Ja, richtig. Weil das wäre Slater-Gator, richtig. Ja, lässt man sie halt, aber an die Ascension kommt die WWE momentan einfach nicht mehr vorbei. Die müssen die hier.
Aber was sollen sie mit denen machen? Muss man ja auch mal fragen.
Ja,
Das ist ja die
erstmal aufs
Frage.
Publikum. Bei House-Shows, bei nicht getapten Shows, treten sie sowieso schon auf. Ja, hab ich jetzt mittlerweile schon mitgekriegt. Die haben jetzt schon des Öfteren Dark Matches und so weiter. Und einfach gucken, wie sie jetzt vor der Kamera beim Publikum ankommen. Einfach es jetzt ausprobieren. Und ich denke, bei The Ascension kann das relativ schnell gehen. Vor allen Dingen mit diesem Gimmick und die zwei Herren machen das ja auch wirklich, stellen das ja auch wirklich sehr gut dar. Das kann Selbstläufer werden. Da braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr so großartig Ideen. Also die liefern die Ideen alleine schon durch ihr Auftreten und durch ihr Gimmick. Also ich glaube, die kann man gut einsetzen, auch da oben.
Okay.
Was man der Ascension auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, dass ihr Gimmick wahrscheinlich auch sich sehr leicht in große Hallen transportieren lässt. Denn es ist
Eben.
ja eins der Probleme, die wir jetzt mit vielen NXT-Lern gesehen haben, dass das eben nicht so war. Da wäre zum Beispiel zu nennen Emma, da wäre sicherlich auch zu nennen Adam Rose. Bayley hätte wahrscheinlich ein ähnliches Problem und Devon Williams beispielsweise auch, die wir jetzt gerade so gelobt haben. Aber ja.
Und
Dann hätten.
es gab schon länger kein Tag Team mehr, was diese Mystica oder diese Road Warrior Manie, ja, die Legion of Doom Manie, gut rübergebracht hat. Und die Ascension ist nochmal so ein Tag Team. Und das zieht immer. Ja, und deswegen denke ich, Kalisto und Sin Cara zu neuen Tag Team Champions machen, von mir aus nicht lange lassen, ja, aber die Ascension ganz schnell hoch ins Main Roster.
Okay. Dann haben wir jetzt zweimal Tipps, dass die Champions Champions bleiben und zweimal auf neue Champions. Also ähnlich wie beim Damen-Match, auch wieder ausgeglichen. Jetzt kommen wir zum Main Event. Da haben wir gleich vier Herren. Mal sehen, ob sich's auch wieder auf zwei aufteilt. Adrian Neville, immer noch der Champion. Sami Zayn, Herausforderer, Tyler Breeze, Herausforderer und Tyson Kidd auch Herausforderer. Matze tippt darauf, dass es einen neuen Champion gibt. Und er tippt auf Sami Zayn. Und jetzt ist natürlich die Frage, beziehungsweise erstmal sollten wir vielleicht kurz sagen, wie es überhaupt zu dem Match gekommen ist. Ich glaube, müsste ja beim letzten NXT Pay-Per-View gewesen sein, gab es das Match Neville gegen Tyson Kidd,
Ja.
wo Neville das Match am Ende gewinnen konnte und kurz danach gab es ja dann den Heel-Turn von Tyson Kidd,
Ja.
worunter jetzt ja wohl auch seine Ehe leidet. Zumindest wird das wohl bei Total Diva Staffel 3, die ich glaube letzte Woche gestartet ist, wird das wohl auch thematisiert.
Ach
Also
ja, genau, wie ist das eigentlich?
NXT fließt mittlerweile auch in den Plot von Total Divas mit ein.
Ja,
Und
beziehungsweise
in
umgekehrt.
Hauptshows ja auch, wobei, wo wir gerade dabei sind, heißt das eigentlich auch, dass wir heute quasi die Staffelpremiere für das Wrestling Talk Radio machen? Was ich halt komplett bescheuert fand, weil das Ding ja ganzjährig läuft. Wenn es keine Pause gibt, wie kann es da eine Staffel geben? Ich frage ja nur mal so, aber Logik
Ja,
ist
das
böse, wissen
ist.
wir alle.
Ich glaube,
Doch.
das war jetzt einfach so. Es ist jetzt Anfang September, das heißt, der Herbst ist fast da. Da fangen alle Staffeln, alle Serien neu an. Und weil die WWE irgendwie noch ein bisschen extra irgendwas braucht, womit sie noch mal ein bisschen extra Tamtam machen kann.
Nee, Uli, wir tauchen gerade am Schluss dieser Staffel auf und wir sind die Cliffhanger zur nächsten Staffel. Ja.
Okay.
Ja.
Das ist aber, was aber ähnlich sinnlos ist, denn eigentlich, wenn man sich das WWE anguckt, müsste man den Staffelbeginn entweder nach dem SummerSlam legen, nach WrestleMania oder vor die Survivor Series. Also, dass das quasi der erste Pay-Per-View da drauf ist. Aber
Ich
gut.
glaube, ja, WrestleMania wird ja eigentlich auch immer so als der Abschluss des Wrestling-Jahres so ein bisschen genommen eigentlich. Von daher ist es, naja, es war halt ein bisschen Promo dabei.
Aber ich fand's halt so
Ja,
bescheuert, sorry, aber.
es ist ja ähnnlich wie auch, dass Jerry Springer jetzt mit dabei war, glaube ich, wenn ich das richtig. Ja, war ja wohl, weil jetzt das erste Mal Monday Night Football kam und man halt ein bisschen ein paar Leute dazu bewegen wollte, anstatt Football lieber WWE zu gucken. Also Jerry Springer ist jetzt zumindest für mich kein Grund, Football nicht zu gucken, aber in den USA ist ja wohl Jerry Springer auch eine etwas andere Hausnummer, sag ich mal. Aber naja, gut. Ja, aber wie gesagt, Tyson Kidd hat jetzt auch ein bisschen Eheprobleme, weil er ja jetzt eher sozusagen von einigen Leuten, sag ich mal, mehr oder weniger als die Frau im Haushalt Neidhart betrachtet wird, weil Natalia die erfolgreichere ist von beiden. So kam es zumindest manchmal rüber. Apropos Tote Diva, das einzige Gute an Tote Diva für mich ist, dass Rosa Mendes nicht mehr blond ist. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, sie hat mal wieder schwarze Haare. Das ist eigentlich die größte Veränderung bei Tote Divas. Ja, da sind die beiden sprachlos.
Ich guck's nicht, ja.
Ich auch nicht. Und du hast mir gerade eben auch den Grund genannt, warum ich es nicht gucke.
Ja.
Okay, das klingt zwar fies, aber es muss ja auch sein, dass dieser ganze Subplot um die Bellas und Stephanie hier anscheinend wirklich auch mehr auf diese Total Divas Audience, die ja wohl größtenteils weiblich sein soll, irgendwie getrimmt ist, was allerdings auch umgekehrt, wie er gesagt hat, muss zum Teil relativ positiv bewertet wird, weil sich zur Abwechslung mal nicht über Freunde oder Klamotten oder sowas gestritten wird. Wir denken nur an die großartige Fehde dieses Jahr zwischen, wem war es denn, Nettie Neidhart und Brie Bella oder so, mein Bild. Insofern, da muss man sagen, dass das doch jetzt doch dann schon wieder etwas besser. Das sehe ich ja dann auch ein. Und man sieht wirklich, dass sie es versuchen, aber wir sollten vielleicht auch wirklich akzeptieren, dass das genau wie zum Beispiel auch Rusev nicht wirklich auf uns gepolt ist.
Ja.
Rusev
Ja, vor
Matschka.
allem, allerdings, man muss ja immer hinzugutehalten, Total Divas ist relativ erfolgreich. Wenn ich das richtig verstanden habe, war Total Divas die, also die Staffelpremiere, die beste oder die meist angeschaute Staffelpremiere bei E
Das habe ich auch gehört.
seit, ich weiß nicht, 4 Jahren oder sowas, was die gesagt
Du
hat.
kannst es seit streichen. Also zumindest von den fortlaufenden die erfolgreichste.
Okay, naja,
Anscheinend.
das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß I in den USA jetzt wirklich ist. Es gab eigentlich, beziehungsweise es gibt nur zwei Sendungen, die ich bei I, also bei dem deutschen Ableger davon je geguckt habe, und Tote Diva war keins davon, möchte ich mal sagen. Und die andere Sendung gibt es leider nicht mehr. Aber das ist egal, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Ja, Neville Kid. Wie gesagt, seit dem letzten Pay-per-View mehr oder weniger durchgehend in der Fehde drinne. Zayn und Breeze sind dann noch dazugestoßen, nachdem Breeze Number One Contender geworden ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Genau. Und
Und
Kit ihn
dann,
das Match gekostet hat. Ja.
ja, und dann ist Sami Zayn da auch noch mit reingerutscht. Und da gab es ja dann, weil man das ja gut aufteilen kann, zwei Faces, zwei Heels, auch wenn Tyler Breeze jetzt nicht unbedingt zumindest in der Halle, in der, Gott, wie heißt die Universität, Full
Full
Sail,
Sail.
genau, da ist er ja jetzt nicht unbedingt als Heel, sag ich mal, angesehen, sondern wird ja durchaus auch positiv bejubelt.
Dazu gibt es auch noch zu sagen, dass Breeze ja das einzige richtige NXT-Eigengewächs eigentlich von den Vieren ist. Also alle anderen hatten ja vorher schon eine mehr oder weniger größere Karriere irgendwo anders. Ja.
Ja, er ist ja auch schon
Nichts
seit
davon.
Ewigkeiten bei der WWE dabei.
Mike Dalton vorher, falls jemand noch die alten FCW und NXT-Sachen geguckt hat, war
Ja,
auch.
sogar mal für zumindest kurze Zeit FCW Champion gewesen.
Und hat mit Leo Kruger gefädelt während der Zeit, ja.
Ja. Der ja heute mit einem Hasen rumläuft. Ja, und der Hase kann den Superkick. Wie, man möchte fast meinen, der Hase, kommt aus Texas und heißt Michaels mit Nachnamen oder so.
Der Hase hat auf jeden Fall mehr Moves als Cena, was andererseits jetzt aber auch nicht wirklich schwer ist.
Ja, das, möchte ich jetzt mal so stehen lassen. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu den Tipps für dieses Match. Frankie, du kennst alle, nehme ich mal
Ja,
an.
und das ergibt
Ja,
natürlich auch
auch.
Sinn, ja. Du warst noch nicht fertig, Jan. Ich habe dich unterbrochen.
Nö, nö. Tipp mal und sag mal was zu dem Match, was du erwartest.
Also, ich erwarte, ich traue mich schon fast gar nicht zu tippen, weil ich glaube, es wird der Knaller. Ich erwarte da wirklich sehr, sehr viel von diesem Match, während der Rest der Card mich nicht unbedingt so vom Hocker haut, ja, aber. Ich glaube, dass der Main Event, der wird es in sich haben. Das wird richtig, richtig gut. Ich würde so gerne am Ende Ole, Ole, Ole brüllen, wenn Sami Zayn den Gürtel hochhält. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich wünsche es mir wirklich von ganzem Herzen, dass Sami Zayn Champion wird. Aber ich tippe auf Tyler Breeze.
Okay. Apropos Olé, selbst bei Raw gab es Olés und das gar
Ja.
nicht so
Eben,
leise.
wo wir gerade bei Raw sind, das sollten wir auch noch erwähnen, von wegen, wie man NXT promotet hat an der Stelle, fand ich toll. Also auch das Match an sich war ja nicht schlecht, das war ja wirklich ein richtig schön klassisches Tag-Team-Match, das heißt, eins von den Faces wird isoliert, zu Brei geschlagen, schafft dann den Hot Tag, der andere kommt rein und vollendet das Ganze.
Ja,
Stil echt
und
mit dem Red
das,
Arrow, natürlich.
genau, und das auch relativ spektakulär. Wie gesagt, vorher auch die Standing Shooting Star
Ja, Shooting Star
Press.
Press, ja.
Genau. Ja, das war auf jeden Fall, war es gut gemacht, auch vorher der kurze Hype-Clip-Trailer. Das war mehr als anständig und auch das Publikum hat das Match ja ganz gut angenommen, weil da konnte man ja durchaus befürchten, dass halt da die Grille irgendwo im Hintergrund zirpt und das Gras im Vordergrund durchgeweht wird, weil keiner die Leute kennt, aber da die ersten dann schon mit Uli angefangen hatten,
Ja.
war das Eis gebrochen an der Stelle, kann man sagen. Gut,
Aaron, gab es nicht schon Raw oder SmackDowns schon vorher, bevor diesem Match, wo im Publikum tatsächlich Ole, Ole, Ole gechantet wurde?
Ja. Gab es,
Das,
das war,
ja.
glaube ich, zumindest teilweise das Raw nach WrestleMania, aber da sind ja eh immer die europäischen Fans da, die irgendwie
Ja.
die Halle einmal komplett abreißen, insofern. Ach.
Bei den Matadors war es teilweise,
Stimmt.
weil die ja auch am Anfang beim Entrance
Olé!
immer dieses Olé kommt. Und
Obwohl ich glaube, dass die Fans im Publikum tatsächlich Sami Zayn bejubelt haben. Ja,
ja,
oder,
also das
ja.
auf jeden Fall.
El Generico.
Also eigentlich, wenn man so normal WWE, das normale WWE-Publikum, da traut man es denen gar nicht zu, dass die wissen, wer El Generico ist, möchte man fast sagen.
Ja.
Aber
Ja.
manchmal unterschätzt man das Publikum dann vielleicht doch ein bisschen.
Ja.
Gut,
Ich möchte noch mal kurz noch was sagen. Ich habe ja gerade auf Tyler Breeze getippt. Ich habe gesagt, ich würde mich riesig darüber freuen, dass Sami Zayn, wenn Sami Zayn Champion wird, aber ich möchte Sami Zayn nicht im Main Roster sehen. Ich
Überhaupt
glaube,
nicht oder
dann wird es
aktuell?
kaputt, dann wird er kaputt gehen oder dann wird er untergehen. Da habe ich einfach Angst vor, das möchte ich für diesen Mann einfach vermeiden. Und lieber ein Top- und Mittelmaß im Hauptroster. Weil das hätte er nicht verdient, irgendwo unterzugehen. Dann Punkt. Strich drunter.
Ja, dann tippe ich jetzt mal und ich tippe einfach mal, dass der Titel da bleibt, wo er ist.
Habe ich auch schon überlegt,
Das,
aber ich sag mal Tyler Breeze.
ja, ich habe kurz überlegt, ob ich auf Tyler Breeze tippe, aber ich habe mir jetzt gedacht, Neville hat noch keiner, also nehme ich einfach mal Neville. Im Endeffekt ist es für mich relativ offen, also es könnte jeder am Ende werden. Selbst ein Tyson Kidd könnte ich mir vorstellen, dass das wird. Zumindest sage ich mal für kurze Zeit, um halt mal einen Heel-Champion zu haben, bevor es dann zu einem anderen geht. Tyler Breeze hätte es auf jeden Fall verdient. Sami Zayn ist schon öfters beim großen Match, sage ich mal, gescheitert und hätte es auch durchaus mal verdient, mit dem Titel rumzulaufen. Also das ist, ja, man kann sagen, das ist ein Münzwurf oder eine Münze reicht da ja nicht. Ein Würfel mit vier Seiten wird ein bisschen schwierig, aber ja, also kann fast alles passieren. Ich gehe jetzt einfach mal auf Neville. Vom Match erwarte ich mir relativ viel. Ich hoffe nicht zu viel, weil meistens ist es so, dass ich vorher relativ die Erwartungen dann manchmal, wenn sie zu hoch sind, kannst du nur enttäuscht werden. Deshalb hoffe ich einfach mal auf ein gutes Match. Und wenn es ein hervorragendes Supermatch wird, freue ich mich umso mehr. Und mir ist der Ausgang relativ egal am Ende. Gut, dann fehlt noch der Uli.
Kurze Frage noch, ziehen wir gleich noch ein Fazit oder sollen wir das hier gleich mit einbauen über den ganzen Pay-Per-View?
Wir können dann noch mal ein Fazit so
Okay.
ziehen. Ja.
Genau, denn ich würde es auch sagen, das hier sollte auf jeden Fall das beste Match des Abends werden. Wenn auch meiner Meinung nach zumindest nicht das Einzige, was mich unterhält, was aber auch vielleicht dran liegt, dass ich NXT etwas häufiger gucke als Frankie. Ich würde oder ich glaube es auch, dass Tyler Breeze das Ganze gewinnen wird, einfach weil er jetzt, glaube ich, in seinem Charakter auch da angelangt ist, wo man sagen könnte, er kann das vielleicht unter in der Geschichte sogar zum Face. Das könnte ich mir vorstellen, er kriegt ja eh Face-Reaktionen und zwar überall, wo er hinkommt, wir hatten das ja schon besprochen und das war, glaube ich, auch bei Access so. Also er ist ja auch dieses Jahr am Vor- um wie auch immer Programm von WrestleMania angetreten und hat da ja auch Face-Reaktionen bekommen, falls ihr euch erinnert.
Okay.
Es, doch, es waren Ausschnitte davon irgendwie bei Raw gezeigt worden und da. Es könnte sogar sein, dass er gegen Sami Zayn gekämpft hat, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube.
Auf jeden Fall hat er da auch Face-Reaktionen bekommen. Und insofern denke ich das schon. Und das ist auch genau der Grund, warum ich Sami Zayn den Titel hier nicht gewinnen sehe, weil ich denke, dass der bis zum nächsten Pay-Per-View Heel-Turn wird. Entweder gegen Adrian Neville oder vielleicht sogar gegen Tyler Breeze, der dadurch zum Face wird. Das könnte ich mir halt beides vorstellen, weil sie haben es ja schon gesagt, er hat so lange probiert, diesen Titel zu gewinnen, er läuft so lange dahinterher und so. Und das ist doch eigentlich, sowas ist eigentlich immer schon eine Andeutung eines Heel-Turns, zumindest wenn man halt so, ich dachte, sag mal in Anführungsstrichen, klassisch denkt. Wisst ihr, was ich meine?
Ich
Ja.
finde, Sami Zayn ist für mich unturnbar. Ich kann mir den nicht als Heel vorstellen.
Doch, schon. Und was das anbetrifft, was man mit dem Main-Roster machen soll, würde ich sagen, lass ihn gegen Cesaro fehden. Das ist, die beiden haben schon zusammen gearbeitet, die beiden haben auch eine richtig gute Chemie. Also, wenn man den nicht vielleicht in ein Tag-Team mit Kevin Steen oder so stecken will, ist das halt echt so eine Sache, wo man sagen muss, die können, also vor allem Cesaro kann ihn wahrscheinlich echt aussehen lassen, wie es so schön im Englischen heißt, like a million bucks. Das heißt, also da ist schon Potenzial da, aber es stimmt natürlich schon, dass die Karte im Moment von oben bis unten eigentlich so gesteckt ist, dass man halt echt, was ich toll finde, was wir auch schon seit langer Zeit nicht mehr hatten, dass eigentlich so gut wie nie ein Mensch dabei ist, wo keine Fehde oder irgendwas dahinter steht. Das war ja am Anfang, als sie es auf 3 Stunden aufgestockt haben, das große Problem, dass halt immer mindestens ein, zwei Matches dabei waren, die irgendwie, ja gut, sie
Random
sind
waren.
halt da, es ist ein tolles Match, aber warum ist es jetzt hier? Und je weiter man die Karte nach unten geht, also das heißt SmackDown, Superstars und so weiter, wurde es halt immer noch, also wurde das sozusagen immer eklatanter. Insofern muss man sagen, haben sie da zumindest auch schon einen vernünftigen Aufbau, oder ist eben auch die Frage, wie man da noch neue Leute im Moment, weil ja auch die ganze Geschichte um die Authority und Dean kommt hier wahrscheinlich auch schon, Gott sei Dank, nicht allzu langer Zeit wieder, ich liebe den Mann, wie man ihn dann noch so vernünftig einbauen will, dass er eben in, vor allem in Raw auch seine Zeit einfach bekommt. Das ist ja auch die Sache. Es geht ja sozusagen nicht nur um die Rolle, die er spielt, sondern auch eben um die Zeit. Zum Beispiel ein Fandango, der ja eigentlich immer noch mit den Mädels fädelt, den sieht man ja überhaupt nicht mehr in den Hauptshows im Moment. Also zumindest nicht in Raw, habe ich ihn nicht mehr gesehen seit 2 Monaten oder so. Und ein ähnliches Schicksal könnte ihm eben auch blühen, wenn er Pech hat. Also insofern,
Seltsam, der hatte gerade einen kurzen Push bekommen, sah
genau.
auf einmal richtig stark gegen die Gegner aus und jetzt wieder weg.
Auf jeden Fall, wie gesagt, denke ich, dass Tyler Breeze das Ganze gewinnen will. Tyson Kidd, was soll er mit dem Titel? Was will man mit ihm gegen den Titel? Also sagen wir es mal so, er ist ja im Grunde genommen auch bei NXT eigentlich Enhancement Talent, wenn man es jetzt mal so ganz gemein ausdrücken will. Das heißt, er ist wirklich einer der erfahreneren Worker, die da runtergeschickt wurden, um eben den Jungen ein bisschen zu zeigen, wo es lang geht. Adrian Neville's Titelrun geht mir ehrlich gesagt schon viel zu lange. Ich weiß nicht, ich werde einfach zumindest alleine, also in der British Ambition fand ich ihn nicht schlecht. In der Fehde mit,
Bo
was war
Dallas.
das denn mit Brodus Clay und auch mit Bo Dallas fand ich ihn auch nicht schlecht, aber seither hängt er irgendwie so ein bisschen für mich in der Luft und ich weiß nicht, er hat ja jetzt auch dann halt schon länger mit Tyson Kidd und so gefädelt und ja, ich weiß nicht, es kommt eben einfach nicht rüber. Also ja, okay, er ist ein guter Highflyer, klar. Brauchen wir uns auch nicht drüber, aber charakterlich ist er halt einfach blass, finde ich. Insofern würde ich wirklich sagen, das Vernünftigste, was man hier eigentlich tun kann, ist, Tyler Breeze den Titel zu geben, ob als Heel oder als Face. Das kommt darauf an, was man halt mit den anderen Leuten, die im Moment im Titel geschehen sind, vorhat in nächster Zeit. Ja.
Also du tippst auf Tyler Breeze.
Ja.
Okay.
Okay.
Ich lache mich kaputt, wenn es am Ende Tyson Kidd wird. Und wir alle drei falsch. Alle vier falsch.
Ja.
Das, was auch, was, wo ich den Jan auch wieder recht. Was Scheißes könnte auch
Auch
passieren.
passieren, ja, könnte
Ja,
es auch,
wirklich. Ja.
aber also er hat zumindest rein objektiv betrachtet die geringsten Chancen, wenn ihr mich fragt.
Ja, vom Standing her. Ja.
Ja, das würde ich, sehe ich genauso. Aber das ist ja manchmal so, dass gerade der Außenseiter dann
Ja,
am Ende
richtig. Wer hätte gedacht,
besser
dass The
wird.
Miz bei seiner Rückkehr Intercontinental Champion wird? Ja. Also,
Ja.
den habe ich, ja, ich meine, doll finde ich es nicht, aber ja.
Ja, gut.
Damit habe ich nicht gerechnet, ja.
Nee,
Das
das.
stimmt. Das haben die wenigsten.
Ja, das ist wohl richtig. Gut, dann. Uli, du wolltest ja gerne nochmal so ein kleines Fazit ziehen. Was ist für
Genau, denn.
dich so das Match, was dich am meisten interessiert? Gibt es irgendwas, was dich gar nicht interessiert?
Ja, ein Match, nämlich das allererste, was wir auch besprochen hatten, das können sie im Grunde genommen auch von der Karte streichen. Da hätte ich vielleicht lieber sowas wie ein Battle Royale oder so, dass man auch mal sieht, weil sonst da eigentlich noch sich so alles im Locker Room rumteilt, dass die vielleicht auch ein bisschen Airtime einfach bekommen und man die vielleicht auch mal zu Gesicht bekommt. Also Sami Callihan jetzt nicht unbedingt, aber es gibt da ja noch andere Leute. Zum Beispiel den, oh Gott, wie heißt der? Den Afroamerikaner mit diesem Nerd-Outfit. Wisst ihr, wen ich meine?
Angelo Dawkins.
Ja, genau den. Zum Beispiel den, dass der halt auch noch einfach da ein bisschen Airtime einfach bei dem Pay-Per-View bekommt. Und den Great Khali noch, damit wir dann auch schon wissen, wer die Battle Royale gewinnt. Aber ja.
Ach Gott.
Nee, aber wie gesagt, also ansonsten muss man sagen, jedes Match auf der Karte hat halt wirklich eine Story dahinter. Die anderen vier interessieren mich auch wirklich alle und ich glaube auch, dass sie alle wirklich gute Matches werden können. Also nicht nur das Titelmatch, sondern eben auch alle anderen. Ob es jetzt besser werden wird als die anderen, ist schwer zu sagen. Da müssen wir halt wirklich gucken, wie es jetzt auch läuft. Das Titelmatch könnte halt wirklich eins der Matches werden, die wir am Ende des Jahres als Match of the Year-Kandidat handeln oder ein furchtbarer Stinker, weil die Leute einfach zu nervös sind. Wir müssen es sehen. Insofern würde ich sagen, ich bin vorsichtig optimistisch, wie es so schön heißt. Und ich erwarte, dass der Pay-Per-View irgendwo bei einer 2, 3 plus bis 2 minus landen wird, vielleicht etwas höher, je nachdem, wie gut oder schlecht die Leute an dem Tag eben drauf sind.
Gut, ja. Meine Erwartungen, das ist wieder das Problem, was ich in letzter Zeit häufiger hatte bei Pay-Per-Views. Meine Erwartungen sind schon fast, dass es noch besser wird als eine 2. Da werde ich, und das ist dann meistens das, was ich am Ende sage, meine Erwartungen waren hoch und dadurch konnte ich nur enttäuscht werden. Aber im Grunde ist es bei mir genauso, bis auf Bull Dempsey und Mojo Rawley, was mich zumindest so ein bisschen, wo ich so sage, naja, es ist zumindest ganz nett. Ist halt bei allen auch eine Story dahinter. In fast allen gibt es mindestens eine Partei, die mich interessiert und von daher erwarte ich mir da einiges und hoffe auch auf ein Durchgehen. Also die 2 Stunden werden mit Sicherheit im Endeffekt viel zu schnell vergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas mit bei ist, wo wir hinterher sagen, mein Gott, was ein Stinker und das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Ich glaube auch Mojo gegen Bull wird wahrscheinlich eher kürzer werden, aber auch
Unterhalten.
durchaus, ja, für das, was denn halt sein soll. Also, ich erwarte mir da einiges.
Ja.
Du, Frankie?
Ich auch. Und zwar, ich werde mir diesen Pay-Per-View alleine schon aus einem Grund ansehen. Kenta ist einer meiner vier absoluten Lieblingswrestler. Und ich bin gespannt wie Sau auf sein Debüt. Und ich erwarte so gerade sogar noch richtig viel fiese Sachen, wodurch ich wahrscheinlich enttäuscht werde, dass es nicht passieren wird. Ich erwarte gleichzeitig noch Kevin Steele und Fergal David. Dass die mitkommen, vielleicht als Stable. Das wäre der Oberhammer.
Also irgendwie
Ja.
habe ich auch so das Gefühl,
Die
da man
sind
die.
alle drei von Triple H relativ kurz nacheinander in den Social Medias richtig geil Triple H war richtig stolz, sich mit denen im NXT-Ring fotografieren zu lassen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr diese
Ja.
Bilder gesehen? Ja.
Nee,
Da
noch nicht, aber.
nee, nicht? Also ich habe es im Facebook gesehen. Ja, und das machen die sonst nie bei der WWE.
Ja.
Und die drei Jungs, also wow. Und ich erwarte, dass das Event, also das ist was, was ich erwarte, das könnte passieren.
Also
Okay.
zumindest
Ja.
bei Steam könnte ich mir vorstellen, dass er halt rauskommt und in seiner Standardart mehr oder weniger sagt, ey, warum kriegt der Arsch hier Aufmerksamkeit und ich nicht?
Meinst du direkt als Fehde?
Das weiß ich jetzt nicht, aber so
Ja.
halt so in die Richtung. Steam ist ja vom Charakter durchaus einer, der auch das so machen kann. Aber im Endeffekt, also dass man vorher ankündigt, dass man Kenta Kobashi sozusagen offiziell vorstellt.
Enter.
Obwohl, ja, Kenta nur. ich glaube, ich
Kobayashi
krieg.
und nicht Kobashi, aber ja.
Ja. Koba. Gut. Kenta nur. Ich merke mir das jetzt alles am besten auch noch groß geschrieben. Dass man Kenta so vorher ankündigt. Eigentlich ist ja damit schon die Ankündigung, dass er da ist, schon fast gemacht. Das heißt, da wird noch irgendwas passieren, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und bei Kenta macht es ja auch Sinn, dass man das vorher nochmal anteast, dass er da sein wird, weil halt, ich sag mal, auch im asiatischen Raum, im japanischen, der japanische Markt da vielleicht nochmal ein bisschen interessierter ist, da auch mal reinzugucken. Ich glaube, das Network ist das jetzt auch in Japan mitgestartet, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
Ja, bestimmt.
Aber es gibt ja auch, sag ich mal, sonst.
Vince ist schon seit 20 Jahren total scharf auf den japanischen.
Bis jetzt 30, aber ja.
Ja, seit Ewigkeiten auf jeden Fall, weil der japanische Markt die einzige, weltweit die einzige Konkurrenz zu ihm ist.
Ja, also da macht es durchaus Sinn, das vorher, sag ich mal, so groß anzukündigen bei Steen und DeWitt. Wenn die, da ist es dann mehr so, dass der Überraschungseffekt dann nochmal so ein bisschen ist, wenn sie halt auf einmal auftauchen. Da braucht man jetzt, sag ich mal, jetzt nicht ankündigen vorher, weil die Indie-Fans, sag ich mal, jetzt nicht nur wegen Steen und DeWitt auf einmal einschalten. Die schalten dann auch ein wegen Zayn und Neville. Also, das macht alles durchaus, würde durchaus Sinn machen, wenn es am Ende so kommt.
Boah, Moment! Ah, das könnte ein Szenario sein, was sich Matze eventuell ausmalt. Sami Zayn wird Champion. Ja, Post im Ring mit dem Gürtel.
Und wer kommt raus zum Gratulieren?
Boah, Kevin Steen und haut einen Platz.
Boah! Ihr wisst ja, dass El Generico's letzte große Indie-Fehde gegen Kevin Steen war. Insofern können sie gleich da weitermachen, wo sie aufgehört haben.
Boah, der Letter War bei Final Battle.
Boah. Ja, das ist... Doch, ja. Wenn sie dennoch hier, wie hieß er nochmal gleich, Cassius Ohno wieder engagieren, dann...
Ja, aber der hat sich nicht gut vertragen mit den anderen WWE-Lern, ne?
Oh, aber hat er ja jetzt vielleicht mehr von seinen Kumpels, insofern sieht die Sache da vielleicht dann auch an. Na gut,
also, wir wollen nicht so viel. Dass Cassius jetzt irgendwie Backstage-Probleme hatte, habe ich jetzt nichts gehört.
Doch, weil er mit seinem Standing nicht zufrieden war und ständig dachte, dass er halt höher stehen müsste, als er es dann tatsächlich getan hat.
Okay, das hatte ich jetzt so nicht mitbekommen. Gut. Möchte jetzt einer von euch noch irgendwas zu TakeOver 2 noch vorher sagen?
Nein, lass uns doch mit Ring of Honor weitermachen.
Gut, dann geht's jetzt gleich weiter mit Ring of Honor nach einer kurzen Werbepause. Denn WTR wird euch natürlich präsentiert von der WTR-App, die ihr für alle gängigen Smartphone-Systeme, ich glaube jetzt sogar auch Windows Phone, bekommt. Aber natürlich Android und Apple sowieso. Wie immer, ne, Social-Media-Sachen. Twitter gibt's, Facebook-Seite, iTunes könnt ihr uns abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, das war's mit der Werbung. Und wir kommen zum kleinen Bonus-Part zu ROH All-Star Extravaganza. Wer jetzt keine Ergebnisse oder sowas mitkriegen möchte, weil er es vielleicht noch nicht gesehen hat, sollte jetzt abschalten. Ab jetzt wird gespoilert.
Für nur 9,99.
Ja. Bei uns sogar umsonst. ich gehe mal kurz die Ergebnisse durch und dann können wir ja noch über die Sachen sprechen, die vielleicht interessant waren. Es gab ein Dark Match, bei dem Cheeseburger den Romantic Touch besiegen durfte.
Cheeseburger?
Ja, und es war nicht der von Adam Rose.
Das ist der, falls du es nicht weißt, der den Vertrag von Charlie Haas gekriegt hat, als der retired ist.
Okay.
Als kleine Hintergrundgeschichte und deshalb halt als Face ziemlich over war, aber halt unter anderem mit dem Romantic Touch, aka einer Hälfte von Red Titus, genau, also einer Hälfte vom ehemaligen Ornet Express halt sich verstrickt hat, das war halt schon ein bisschen länger.
Ja. Im Opener konnte Mark Briscoe Hansen besiegen, dessen Tag-Team-Partner Raymond Rowe jetzt eine Weile ausfällt, nachdem er einen schweren Motorradunfall hatte. Ja. Dann gab es ein Four-Corner-Survival-Tag-Team-Match, das Moose und RD Evans gewinnen konnten und damit ist der New Streak, ich glaube, bei 150, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Die beiden konnten das Team von The Decade, Adam Page und BJ Whitmer besiegen. Caprice Coleman und Takaki Watanabe haben ein Team gebildet. Und dann gab es noch die Monster Mafia, Josh Alexander und Ethan Gabriel Owens, bei dem ich sehr froh bin, dass er jetzt bei Ring of Honor ist, beziehungsweise zumindest öfters mal wohl auftauchen wird. Der gute Ethan Owens ist den einen oder anderen, der sich mit Absolute Intense Wrestling ab und zu mal beschäftigt, als Ethan Page bekannt. Und da auch einer, den ich sehr, sehr gut finde. Dann gab es ein Tag Team Match. Cass und Daniels haben den Rest von The Decade, Jimmy Jacobs und Roderick Strong, besiegt. AJ Styles konnte Adam Cole besiegen in dem wahrscheinlich besten Match des Abends. Und für viele auch Match of the Year Kandidaten. Dann gab es Jay Lethal, der Cedric Alexander besiegen konnte. Eigentlich sollte Lethal seinen ROH World Television Title gegen ACH verteidigen. Allerdings hatte ACH wohl Reiseprobleme und konnte daher nicht da sein. Gut, Cedric Alexander hatte auch keinen Gegner, da er eigentlich gegen Silas Young antreten sollte, der sich allerdings das Bein gebrochen hat. Mhm. Von daher zwei Leute, die ohne Gegner dastanden, haben auch ein sehr, sehr ordentliches Match gezeigt. Auch wenn ich sagen muss, Jay Lethal gefällt mir immer noch nicht. Und ich hätte hier durchaus den Titelwechsel gern gehabt.
Echt? Allerdings. Cedric Alexander, ja.
Wäre mir jetzt ehrlich gesagt egal gewesen, selbst wenn die da Cheeseburger hingestellt hätten. Naja, gut, Cheeseburger vielleicht nicht, aber fast alle anderen. Okay. Ja, ich bin kein großer Jay Lethal-Fan, sagen wir es mal so. Und dann kam ein bisschen überraschend das ROH World Title Match und da passierte eigentlich das, womit zumindest ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Da konnte nämlich Jay Briscoe Michael Elgin besiegen und ich glaube, darüber werden wir gleich noch ein paar Worte verlieren.
Ja.
Als Main Event gab es denn das World Tag Team Title Match Two Out of Three Falls, das Red Dragon am Ende für sich entscheiden konnte gegen die Young Bucks und damit ihre Titel verteidigt haben. So, das kurz die Ergebnisse. Und ich glaube, worüber zumindest der Uli auf jeden Fall mitsprechen möchte, ist Michael Elgin, der seinen Titel verloren hat nach, ich glaube, anderthalb, zwei Monaten?
Ja, irgendwie sowas in die Richtung, aber nicht nur den, er hat ja alle seine Titel so ziemlich in letzter Zeit verloren.
Ja.
Und dafür gibt es auch einen Grund, ja, vermutet genau. Man zumindest, man weiß es ja immer nicht genau.
Ja.
Aber also, nach allem, was kolportiert wird, ist sein Visum in den USA wohl abgelaufen und er hat wohl Probleme, es verlängern zu lassen, bis auf weiteres. Deshalb war es auch so, dieser Event fand, glaube ich, in Kanada statt, ne?
Genau.
Genau, und da durfte er noch nicht wieder in die USA einreisen.
Ja, also nachdem, das ist wohl, das ist, also zumindest soweit ich es weiß, auch relativ bestätigt, dass er halt nicht wieder zurück durfte. Und was wohl, es gibt wieder verschiedene, sag ich mal, Seiten, die zu lesen waren. Es gibt Gerüchte, dass Ring of Honor vorher es nicht wusste. Und dass deshalb keine Rolle gespielt hat, dass er den Titel verloren hat. Allerdings kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass er nicht wieder einreisen kann, dass er da keinem was von sagt.
Soweit ich weiß, war der Titelverlust wohl nicht geplant. Wobei ich mich an der Stelle frage, vielleicht kannst du mir da auch noch etwas weiterhelfen zur Charakterisierung, weil für mich die beiden Briscoes immer noch relativ ähnlich sind. Wieso man Mark Briscoe hat doch gewonnen, oder? Oder Jay Briscoe?
Jay Briscoe,
ja, auf jeden Fall. Wieso man Mark Briscoe das Ding nicht auch mal gewinnen lässt? Das ist ja wirklich so, was macht den einen jetzt so viel besser als die anderen im Ring? Zumindest für mich sind sie wirklich gehuppt wie gesprungen, sagen wir es mal so.
Mark Briscoe ist der Bekloppte.
Der Jüngere.
Sind beide bekloppt irgendwie.
Ja, aber Mark Briscoe ist der, der es auf die Spitze treibt mit seinem Redneck-Kung-Fu und so, ne?
Ja,
ich sehe Mark Briscoe, natürlich, man kann da jetzt nicht direkt als, nein, also ich gehe davon weg, den als Comedy-Charakter zu bezeichnen. Aber Jay Briscoe ist eine Spur mehr focused.
Ja, mehr ernster.
Ja, ernster. Und deswegen eigentlich glaubwürdiger als Champion. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal, dass die auch mal gegeneinander fäden und gegeneinander wresteln und vielleicht sogar mal um Titel.
Ja, also neben dem die ganze Sache um die das Visum gab es ja noch weitere Sachen, die jetzt, sag ich mal, öffentlich gemacht wurden. Unter anderem gab es, das war auch noch nicht allzu lange her, ein oder zwei Wochen die Aussage von Michael Elgin, dass er doch im nächsten Jahr gerne mal an einem Tryout für die Major League Baseball teilnehmen möchte.
Baseball?
Ja.
Och nö.
Doch, genau das.
Diese Experimente.
Was wohl von Ring of Honor Seite auch nicht sehr positiv aufgenommen wurde. Und dann gab es halt noch das Problem, dass er, obwohl er halt den Titel jetzt hatte, trotzdem in anderen Ligen antreten ist ja kein Problem, aber wohl auch öfters verloren hat und vor allem eine Niederlage gegen Trevor Lee im Battle of Los Angeles.
Stimmt, das habe ich gesehen und da habe ich mich auch gewundert, warum.
Sogar in der ersten
Ja.
Runde, ne?
Das soll wohl den Verantwortlichen bei Ring of Honor etwas sauer aufgestoßen sein, vor allem weil sie davon nichts wussten wohl. Und man wohl den Champion immer so ein bisschen dazu anhält, sag ich mal, das ein bisschen zu schützen und jetzt eher nicht so häufig zu verlieren, beziehungsweise dann halt vielleicht, wie sagt man so schön, dass der Titel so ein bisschen geschützt wird und halt der Titelträger nicht so
Also, dass der
eindeutig denn.
Titelträger halt auch stark aussieht, ist ja klar.
Genau, ja.
Das ist ja
Und
nun mal der Sinn eines
ja.
Titelträgers.
Aber das ist doch nicht das erste Mal. Ich erinnere mich an einen älteren Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerrilla. Da war Davey Richards noch Ring of Honor Champion und der schied damals auch in der ersten Runde des Turniers aus.
Aber gegen wen? Darauf kannst du auch mal an.
Das
Das
ist
ist ja
gar
das Ding, wenn er dann
ja.
irgendwie, sage ich jetzt mal, gegen Eddie Edwards oder so im Ring steht oder.
Nee.
Kevin Steen ist das jetzt ja auch nicht so, dass es wahnsinnig verwunderlich wäre. Weil, oder zumindest so, dass es noch innerhalb dessen ist, was man, ich sage jetzt mal, als Wrestling-Fan noch durchaus auch gut verstehen kann.
Wer hat
Wisst
das
ihr, was
denn
ich meine?
damals? Wer hat das damals noch gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss noch mal gucken.
Ja, also wie gesagt, da gab es mehrere Sachen, die aktuell, sage ich mal, darauf hindeuten, dass man mit Elgin ist man wohl auch nicht so ganz zufrieden gewesen als Champion. Ob da noch andere, ob das die Gründe waren dafür, dass man nicht so ganz zufrieden war oder ob es noch andere gibt, ist halt bis jetzt aktuell noch nicht so ganz raus, ist ja noch relativ frisch das Ganze. Aber da Elgin aktuell nicht einreisen darf in die USA, wenn alles stimmt, was man hört, und das wohl bis zu 90 Tage dauern kann mit dem Visum, ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung von Ring of Honor gewesen, weil man halt auch mehrere Shows bis dahin hat. Ich glaube, irgendwas von 8 Tapings gelesen zu haben, oder 8 Live-Shows und mehrere Tapings. Ja, und das wäre natürlich sehr, sehr schlecht jetzt gewesen, wenn man denn den World Champion nicht dabei gehabt hätte. Von daher
Klar.
musste denn im Zweifel irgendwas passieren.
Ja.
Ja. Mein erster Gedanke, als Briscoe das Ding gewonnen hat, hat Elgin jetzt woanders unterschrieben. Das war so
Entschuldigung,
der
kurz.
erste.
Er
Ja.
ist gegen in der ersten Runde.
Gegen wen? Das hast du
Michael
gesagt?
Elgin.
Ah.
Michael Elgin war, hat das Ding gewonnen.
Okay. Ja gut, aber Michael Elgin ist ja schon. Wann war das?
Das war
2012.
2012.
Ja gut, aber selbst da fing er ja auch schon so an, sich in Richtung Titel vorzutasten.
Ja,
Also,
stimmt. Ja.
und er hatte schon Title Shots. Also das ist dann ja nochmal was anderes, vor allem, weil man ja auch weiß, dass unter Umständen je nach Liga das dann immer ein bisschen wechselt, wer jetzt auch wie stark dargestellt wird. Also,
Ja.
aber Elgin war auf jeden Fall schon, zwar nicht top, aber zumindest so weit Upper Kader, dass man sagen konnte.
Ja,
Das
und man muss
passt
auch
und
mal
vor allem dann,
sagen.
wenn man auch noch, wenn er möglicherweise dann auch im House of Truth angetreten ist und noch abgelenkt wurde und so, also das ist ja alles,
Und es
das
sind
geht,
beides
ja.
Ring of Honor Angestellte zu dem Zeitpunkt gewesen.
Ja.
Und das stößt Ring of Honor wahrscheinlich auch sauer an, dass Michael Elgin gegen jemanden verliert, der kein Ring of Honor Angestellter ist.
Ja, beziehungsweise halt auch überhaupt jetzt irgendwo vom Namen her auch jetzt nicht so den großen Namen hat, beziehungsweise wenn Elgin vorher vielleicht, wie gesagt, immer wenn die Gerüchte stimmen, muss man ja immer dazu sagen, er zumindest vorher beim Office Bescheid gesagt hätte oder mal nachgefragt hätte, ob das so in Ordnung geht. Aber da gibt es halt auch Gerüchte, dass da halt es öfters mal, sage ich mal, so ein paar Unstimmigkeiten gibt. Und unter anderem, ich glaube, Delirious ist ja bei Ring of Honor auch für die Sachen so ein bisschen mitverantwortlich, wohl aktuell nicht ganz so gut auf Elgin zu sprechen ist. Ja, aber wie gesagt, viele Sachen sind da noch im Dunkeln. Mal sehen, ob da noch.
Ja, dazu muss man auch sagen, dass Elgin, also ich müsste es nochmal recherchieren, aber ich meine, dass er auch relativ gut mit, ach Mist, wie heißt er denn, der Holzfäller, der doch auch jetzt letztes Jahr die Ring of Honor verlassen hat.
Ah, Grizzly Redwood.
Genau, der auch, glaube ich, auch relativ eng mit dem befreundet war und den hat Delirious ja angeblich so halbwegs aus der Liga getrieben. Insofern, wenn das dann soweit stimmt, und man kriegt ja Backstage auch nicht immer alles mit, also das könnte ich mir dann schon vorstellen. Weil Grayson Redwood ja wohl auch sowas ähnliches ist, wie jetzt Joey Mercury halt bei NXT also gewesen ist. Mhm. Vom Standing her.
Ja.
Ja.
Gut, Frankie, möchtest du noch irgendwas zu Ring of Honor da loswerden?
Nö, also ich habe jetzt immer versucht, meinen Senf dazwischen reinzuschmeißen.
Okay.
Und ich bin losgeworden.
Uli, noch zu irgendeinem anderen Match was?
Nö, ich bin glücklich, wobei man sagen muss, wer noch Zeit dazu hätte, kleiner Tipp von mir am Rande, hier Paul Heyman war vor ein paar Wochen bei Steve Austin zu Gast und hat eine großartige Promo gehalten, so ähnlich wie in Monday Night Raw, aber nochmal 10-mal besser. Es ist, also wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, hört es euch an. Es ist unglaublich toll. Ja.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle mal. Erstmal bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid.
Gerne doch.
Gerne, Jan.
Und für die Zuhörer gibt es wie immer die Information, aktuelle Planungen sind, dass es das Review zu TakeOver 2 nächsten Dienstag aufgezeichnet wird, auch wieder live. Ich glaube, 21 Uhr ist da aktuell die Planung, aber im Zweifel halt auf unserer Facebook-Seite gibt es da immer die aktuellen Informationen. Die Opening Bell zu Night of Champions gibt es dann, wird dann wie eigentlich immer am Donnerstag, das ist ja nächste Woche Donnerstag, aufgezeichnet, sodass ihr dann halt, wenn ihr es über iTunes oder woanders als Download hört, ich sag mal, einen Tag später oder zwei Tage später, da das denn sein müsste. Mal sehen, was Matze jetzt so macht. Denn wie ihr wisst, ohne den Chef läuft immer alles ein bisschen langsamer und schleppender bei uns. Da ja, Matze, du willst nicht immer so eine doofen Sachen machen. Mhm. Sonst müssen wir schimpfen. Mhm. Dann könnt ihr gleich noch ein paar Worte sagen. Ich verabschiede mich noch schnell bei den Hörern. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt bei der Sendung ein bisschen Spaß gehabt und vor allem auch bei NXT TakeOver. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Und jetzt dürft ihr beide.
Der Uli zuerst.
Schönen Abend noch, macht's gut. Hoffentlich sehen wir uns zum Review wieder. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald.
Ich wollte mich auch noch mal ganz kurz bedanken. Ich habe länger nicht mehr bei den Podcasts mitgemacht. Das hat mir riesig Spaß gemacht und ich habe wieder Blut geleckt. Und ich denke mal, ihr werdet mich vielleicht demnächst wieder öfters hören. Schönen Abend noch.